Liebe Zuhörerschaft, da sind wir wieder. Wir sind beim Thema Kunst schaffen, psychische Gesundheit und Lebensfreude. Jetzt haben wir viel über das Kunst schaffen und auch über psychische Gesundheit geredet. Lebensfreude könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr betonen, weil das ist ja schlussendlich das, was Kunst auch machen soll. Es soll ja nicht sein, dass es reduziert wird auf was es kann bringen im Konkreten, sondern auch, dass es einfach schön ist, gerade auch zu schaffen.
Unbedingt, ja. Also, das ist schon das, was mir sehr wichtig war, mit den ästhetischen Reizen. Das ist jetzt einfach ein kleiner Ausschnitt mit dem ernsteren oder zum Beispiel halbernsteren Text. Aber ich glaube, die Freude, das Lustvolle an Kunst ist, glaube ich, wirklich der erste Zugang. Und wenn nachher noch eine zusätzliche Ebene dazu ist, umso besser.
Was ich jetzt bei mir persönlich die feststellen beim Kunstschaffen, wenn ich eben so einen Tag oder auch Wochen habe, wo ich arbeiten möchte, aber irgendwie mich selber blockiere mit allen möglichen Sachen, eben Prokrastination. Wenn man sich dann gleich endlich dazu anschautet, sind wir ehrlich, etwas zu schreiben, sei es nur ein paar Sätze. Das ist so ein Elan, der nachher dort rauskommt. Auch wenn die Sätze vielleicht nachher am nächsten Tag, wenn man sie liest, so, oh, was ist das? Also ich muss denken, es ist gleich, es kommt so eine unglaubliche Energie irgendwie frei, fast wie eine Art Staudamm auch halt einbricht und man einfach mitgerissen werden kann.
Ja, ich glaube, ich würde sagen, in unserem Fall, also bei dir ist es auf jeden Fall auch sehr ausgeprägt, so dass klangliche Spielen mit Sachen, die ähnlich tönen, mit Riemen, das brauchst du ja auch gerne. Dort trifft man einfach auf Sachen, auf neue Zusammenhänge, auf neue Kombinationen, die man im Vornherein einfach nicht plant. Das kommt erst beim Schreiben, wenn man nachher Riemwörter, ähnliche Klänge, Wortspiele sucht, wird man im Prozess selber innen erst angeregt und vor neue Sachen gestellt, wo nachher wirklich immer so ein kleines Adrenalinflash geben und einfach wirklich Freude bereiten.
Ja, so eine kleine Glückshormonbombe oder? Ja. Und ja, Adrenalin, Serotonin, all die lustigen Hormone.
Bei denen kennst du dich besser aus.
Aber ja, was ich in diesem Bezug auch sehr spannend finde, eben Riemen, Wortspiel, sehr auch gedankenbeflügelnd. Auch Etymologie, also Wortbedeutung, Wortherkunft, da haben wir auch immer wieder einen Austausch. Das ist auch ein Radio Chico-Format, Wortbedeutungen.
Ja,
so jeden Tag etwas Kurzes von den Praktikanten, die sie sich überlegt haben. Und ich finde auch, da ist so viel drin. Etwas vom Liebsten, was du mir erzählt hast. Und zur Information von euch Zuhörern, der Remo studiert auch noch gerade Altphilologie, also Altgriechisch und Latein. Das hat er schon im Gimmer angefangen eigentlich. Also ein ganz grosser Sprachnerd. Und jedenfalls
noch grösser als du, was Latein und Altgriechisch anbelangt. Das heisst schon etwas. Da bist ja auch nicht ganz unbewandert.
Nicht komplett, aber fast. Aber ja, Enthusiasmus und Enthusere.
Ah, ja.
Kannst du das Schurte schnell ausführen, weil es ja auch von dir gekommen ist ursprünglich?
Ja, das heisst eigentlich wörtlich in Gott innen sein. Also en heisst immer in und Theos, Gott, Gottheit, dass man das dann ein göttliches Wesen von einem Besitz ergreift. Und dass, wenn man enthusiastisch ist, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist nicht mehr ganz bei sich, man spürt sich selber manchmal fast nicht mehr. Man kommt so fest ins überschäumende Schwärmen und Plaudern, dass, wenn man später mit ein bisschen Distanz, wenn man wieder ein bisschen runtergekommen ist, auf das Gespräch zurückschaut, denkt, ah, ja, da habe ich mich schon mitreissen oder etwas in mir innen ist so wach geworden, dass es stärker war, als ich sonst eigentlich wäre. Ja, das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja,
ja, absolut. Also, so wie es mir dann zumal hast erklärt oder zusammengefasst, Gottesbesessenheit. Das habe ich sehr schön gefunden. Ja. Geht doch ein bisschen zurück auf die Texte vom Anfang. Du spielst ja auch eben, du weißt nicht, immer noch nicht genau, was es ist, was das anstellt mit dir, was das schreibt quasi. Du hast es so gemeint, hast du mir erzählt, im Sinn von, ja, dir ist vorgeworfen worden, dass ich der Teufel dahinter und jetzt eben das Göttliche im Mensch. Vielleicht ist es eben genau das, wo halt auch die Bibel oder die Schriften vom Buddhismus oder von allen Religionen ausdrücken will, halt, dass es eben gerade das Enthusiastische und das Schaffende, halt auch Gott als Schaffer, halt vielleicht das Göttliche ist.
Ja, und man hat es eben selber auch nicht unbedingt unter Kontrolle. Das ist ja das Göttliche, wo man nicht direkt kann kontrollieren, sondern auf einem, auf einen Menschen eben als etwas Übergeordnetes einwirkt. Und ich glaube, darum kommt man wahrscheinlich auch auf den Gedanken, weil es bei Inspiration genau eben so ist. Viele Leute fragen aber, ja, in welchen Situationen schreibst du oder wie kommst du auf die Ideen? Und ich kann einfach immer nicht mehr sagen, als wenn ich wüsste, wenn es die Ideen kämen, dann würde ich mich nur in die Situation hineinbegeben. Dann würde ich wahrscheinlich nur das machen. Aber ich kann es nicht erzwingen. Manchmal kommt es, wenn ich mich herhocke und sage, jetzt schreibe ich. Manchmal kann es aber auch sein, dass, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, weil in den nächsten 2 Wochen kann ich nie einen Nachmittag dran sein, um etwas zu sein, dass es genau dann in einem riesen Stress das kommt, wo ich gar nicht, was mir gar nicht so gelegen kommt und ich dann nur eine Notiz machen kann. Aber es geht einem eben wirklich häufig zu. Ja? Es ist wirklich ein Zufall, was einem vielleicht im Alltag geht, begegnet und über den Weg läuft, was nachher vielleicht ähnlich tönt oder irgendein Gedanke, der einfach gerade aufploppt.
Ja.
Was nimmst du dir auch so geht?
Ja, also gerade das mit dem Ungelegenen inspiriert werden, also irgendwie, wenn man gerade am Einschlafen ist und eigentlich fast weg wäre und dann plötzlich kommt irgendein toller Satz in den Kopf oder irgendeine Idee, wo man den Text weiterführen könnte. Also, okay, stehe ich noch mal auf, tue ich noch mal das Licht einschalten, sind wir halt am nächsten Morgen übermüdet. Ist okay, danke Hirn. Aber nicht. Und eben auch gerade das Kontrolllose finde ich irgendwie ein guter Punkt oder etwas, wo sehr vielleicht auch die Schönheit ausmacht davon, dass halt man hat keine Kontrolle darüber, wenn das es kann passieren, wenn das es wird passieren und das macht es so schön, wenn es passiert und es macht es vielleicht auch so erhaben oder so befreiend von den Problemen, die man vielleicht im Alltag oder auch mit sich selber hat, dass das eben auch von dem losgelöst ist, auch von dem nicht kann kontrolliert werden.
Ja, genau. Und jetzt kurz hat da einen schönen Bezug zu dem, was du vorher gesagt hast. Man ist zwar ein Individuum, aber man ist immer auch Teil von etwas grösserem Ganzen. Und das ist bei Kunst halt eigentlich immer so. Natürlich hat man das selber geschrieben, aber es gibt ja auch Sachen, einzelne Sätze, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, wo man später darauf zurückschaut und sich denkt, dann habe ich glaube einfach nach einem Riemenwort gesucht und nachher einen Satz kreiert. Und man hat eben nicht nur selber Anteil dran, sondern diese Sachen entstehen dann einfach, wo man nicht Rechenschaft darüber ablegen kann, mit welcher Intention, auf welche Art, dass man jetzt auf diesen Gedanken gekommen ist, sondern man schaut manchmal darauf zurück und denkt, wow, da ist einfach etwas, oder ich kann es fast nicht anders ausdrücken, es ist einfach gelungen. Es ist gelungen. Nicht, ich habe es perfekt gemacht. Sondern
ja.
Es ist mir gelungen. Es ist mir gelungen. Es ist beides drin. Ein Es und ein Ich.
Genau, es ist sehr schön. Ja. Und es ist ja, aber ja, man ist als Individuum das Produkt von so vielem. Von den Mitmenschen, sei das Familie oder auch nur die random Person, die ihn vielleicht mal angelächelt hat vor ein paar Wochen. Natürlich von Staat und von all diesen grösseren Konstrukten, aber auch von den eigenen Bedingungen, die man sich selber schafft. Das sind vice versa Sachen, wo man eben irgendwie nicht mehr so viel Kontrolle darüber hat, manchmal. Das kann positiv oder negativ sein. Das ist auch ein bisschen, ja, vielleicht auch so eine Erkenntnis aus den 30er, aus Mann, wenn man sich irgendwie die Wohnung schön einrichtet, ein paar Sachen hat, die einem Freude bereitet, dass das Leben generell ein bisschen mehr Freude bereitet.
Durchaus, ja. Ja.
Ich habe eine Frage, Individuum, was ist dort eigentlich die Etymologie, wo wir gerade beim Thema sind?
In, immer so die Vorsilbe, die wir im Deutschen nachher als un haben, also nicht, das Folgende nachher negiert und die weiteren teilen, also das Individuum wäre eine Vorstellung von einem unteilbaren Einzelnen. Also, wo nachher nicht aus mehreren Teilen oder so noch besteht, im Unterschied zu einer Gesellschaft. Und man sagt, es besteht eben aus diesen Individuen. So ein bisschen wie ein Atom. Ja, Individuen sind soziale Atom. Obwohl wir jetzt mittlerweile natürlich auch mehr über Atom wissen. Aber wir wissen ja, ja, Menschen sind ja teilbar. Aber man sollte sie vielleicht nicht unbedingt teilen.
Ja, es kommt etwa die nicht so gut. Wobei, da ist auch die neue neurologische Forschung bezüglich dieser Teilbarkeit. Also halt auch, weil das Unbewusste so viel mehr ist als das Bewusste. Also, dass eben nicht nur das Bewusstsein beeinflusst wird vom Unbewussten, sondern dass es wirklich halt so ein bisschen ist, das Unbewusste findet alles primär statt und das Bewusste ist einfach ein Teil davon. Also da sind wir auch bei einem speziellen Verhältnis von halt Teilbarkeit, Unteilbarkeit, Bewusstsein, Unbewusstsein, Individuum, was das genau ist.
Ich glaube, so, also das assoziative Schreiben, das ja du auch sehr viel pflegst, dass du einfach mal den Gedanken auf freien Lauf lässt und das nachher ein bisschen in einem späteren Schritt, wenn ich es richtig verstanden habe, nachher noch ein bisschen genauer probierst zu büscheln, geht ja sehr stark in die Richtung, dem einfach auch Raum zu geben und zu schauen, was kommt einfach mal, was ist alles rum. Und dann möchte ich manchmal, wie es gegen unten sich auftut, was alles an Kombinationsmöglichkeiten in Gedanken- und Gefühlswelt möglich ist. Und das finde ich aber immer sehr bereichernd und spannend, wenn du einen neuen Text hast oder einen neuen Liedtext, irgendetwas, wo man keine Ahnung hat, in welche Gefilde man sich begibt. Und das ist so, so assoziationsreich. Das stellen wir auch immer sehr beflügelnd vor, wenn du schreibst. Ich beobachte dich ja nie beim Schreibprozess selber. Ich weiß nicht, wie es dir dort dabei geht oder ob das nur aus dem Produkt nachher so wirkt, dass du das so machst. Aber ich stelle mir immer vor, dass du da hockst und fast mit zunigen Augen mal einfach schreibst, was gerade so kommt und nachher schaust und nachher staunst und nachher anfängst zu ordnen. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Also das hat sehr viel. Also sehr oft sind nachher die Produkte, die ich dir schicke, auch Zusammensetzungen aus verschiedenen ursprünglichen so Gedichtspielereien. Und etwas, was ich mache, ist ja bewusst zitieren. Es ist immer viel drin und das ist eben quasi nachher der Ankerpunkt, den ich mir dort setze, um nachher das unbewusst geschriebene bewusst wieder zu machen und können zu büscheln. So sehr oft ist nachher auch gerade das Zitat, das sehr wichtig war im Schreibprozess. Also darum eben sehr oft Emily Dickinson oder so etwas, Robinson, was es halt so gibt, manchmal Kafka. Das ist eigentlich ein gutes Thema bezüglich auch Unteilbarkeit im Kontext von Kunst zu arbeiten. Im unteilbaren Autor, das ist ja eigentlich nicht existent. Man hat die Idee von Originalität, vielleicht gerade ein bisschen übertrieben momentan, wo quasi, wenn ein Satz genau gleich tönt wie ein Satz, der vor 20 Jahren geschrieben wurde, dann ist das ein Plagiat. Aber kann das halt einfach passieren, dass man Sachen gleich schreibt, gleiche Witze macht. Wir sind nicht so speziell als Individuen, wie wir gerne denken. Und zum anderen kann man ja bewusst etwas aufgreifen. Und vielleicht muss man das nicht immer nachher auch gerade 10-mal sagen. Ich habe das jetzt bewusst aufgegriffen von jemand anderem, weil es gerade in mein Ich gepasst hat.
Und es muss ja nicht unbedingt als Diebstahl angeschaut werden, sondern es kann auch Ehrerweisung sein. Und dass man nicht jedes Mal unbedingt sagt, das steht übrigens bei X und bedeutet dort Y, sondern dass man einfach denkt, hey, es ist so eine tolle Gedanke oder so eine tolle Melodie, so ein schönes Kerli, wie man so schön sagt. Das kennt man doch einfach. Ich baue das da kurz ein, um einfach zu zeigen, ich kenne das und ich finde es toll.
Und wenn du das nachher auch kennst, ist das ja auch eine Freude. Du kannst etwas wiedererkennen oder super findest. Und es ist auch eine intellektuelle Befriedigung. Du hast etwas entdeckt in diesem Sinn. Das ist ja das, was mir auch ein bisschen verloren geht in dieser Diskussion, wo ich auch immer geliebt habe bei Literaturwissenschaft. Da nehme ich an, auch halt so das Entdecken von kleinen Geheimnissen und Feststellungen, halt Fragmenten und nachher auch das Entdecken von etwas anderem, was ganz grossartig ist und halt so nachher die Förderung halt auch sich intensiv und bewusst eben mit einem Kunstwerk auseinanderzusetzen und das vielleicht nachher auch ein bisschen weit anfangen, mehr und mehr auf das Eigene zu übertragen.
Ja, und das ins Eigene übertragen, dort merkt man es nachher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Satz oder eine Melodie, was auch immer, in einem anderen Kontext je irgendwie genau das Gleiche zum Ausdruck bringen. Also das ist ja das Schöne daran, dass man vielleicht etwas, das einem irgendwie vertraut vorkommt, plötzlich in abgewandelter Form eine neue Facette überkommt. Und um das geht es ja, glaube ich, auch sehr häufig. Und ich sage ja, allgemein in der Kunst geht es doch eigentlich darum, Sachen, die uns scheinbar vertraut sind, neu können zu sehen. Dass man vielleicht auch denkt, im Zusammenhang mit dem Text am Anfang war das Wort, das war eigentlich auch das Bedürfnis, wie einfach in meinem Freundeskreis und auch in Slam-Szenen so viel gehört, wie Leute immer ganz, ganz leichtfertig über den christlichen Glauben Witze gerissen haben, wo sie gleichzeitig gefunden haben, also bei rassistischen oder feministischen Bereichen würde man nie einen Witz machen, aber dort darf man quasi, und das kennt man ja, das ist ja quasi ist abgetan worden als ein Bereich, wo man denkt, das ist irgendwie vorbei. Und dort war mir dann auch ein Anliegen gewesen, hey, ihr habt das Gefühl, ihr kennt das. Oder das Gefühl, ihr kennt mich. Aber ihr wisst vielleicht gar nicht, dass das beides so viel aktueller ist und einen viel näheren Zusammenhang hat, als ihr denkt. Und darum, wenn Kunst nachher eine Möglichkeit hat, vertraute Elemente, wie jetzt in diesem Fall christliche Glaubensinhalte und mich als Person zusammen neu zu sehen, das ist, glaube ich, etwas erreicht, wie Kunst das schafft.
Ja, absolut. Und dann ist ja die echte Originalität, wenn man so will, das kommt von einem Origo, von einem Ursprung. Und da geht es ja nicht darum, ob die Wörter und Phrasen schon mal verwendet wurden in irgendeiner Form, sondern es geht darum, wie du aus Ursprung sie verwendest und jemand anderem kannst mitteilen. Das ist ja das Schöne nachher.
Es muss ja auch anschlussfähig sein.
Genau,
also,
ja.
Also eine komplett neue Sprache erfinden mit komplett neuen Inhalten, die noch nie da gewesen wären, hat man wahrscheinlich auch seine Mühe damit. Es hat einfach etwas Freudig-Spielerisches vielleicht, aber der Anschluss hat man ja dann gleich auch gerne.
Ja, wir haben das ja gehabt, unter anderem mit Dadaismus, und es hat eine sehr wichtige Geschichte dahinter und alles und ist wertvoll ohne Ende. Aber ich glaube, niemand ist längerfristig befriedigt damit, nur dadaistische Gedichte zu hören. Also, das ist jetzt eine Behauptung von mir, sollte man vielleicht machen, aber ja.
Ah, doch, ich glaube schon nur, dass die Epoche sehr, sehr kurz war. Ich glaube schon, es ist gut, das mal gesehen zu haben und zu wissen, was man, wie grundlegend dass man kreativ kann sein und Sachen erfinden kann. Aber ich glaube, bei dem bleiben stehen, ein Leben lang, kann man nachher auch nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist mit Filmen halt natürlich auch so.
Ja, das ist auch schön, wenn man nachher aber etwas kreiert, dass man später auch darauf zurückschauen kann. Das ist sonst ja im Normalfall nicht so, dass einem vielleicht höchstens Leute von außen später sagen, hey, du hast dich nicht verändert, du bist früher so und so gewesen. Und ich glaube, wenn man das selber anhand von Kunstwerken nachvollziehen kann und selber darauf zurückschaut und sagt, ah, wow, das würde ich heute nie mehr so sehen und das würde ich nie mehr so sagen. Oder es ist schon dann da gewesen und ich habe es dann nicht einmal realisiert, solche Sachen, wie ein Tagebuch vor Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, definitiv. Man erkennt sich wieder und man kann die Erfolge wieder erkennen, gerade wenn man es konstruktiv tut, urbar machen, so in dem Sinn. Und halt Momente zu haben, wo man kann sagen, hey, vor 2 Jahren, und ich kann das nachher zeigen mit meinen Texten, vor 2 Jahren hat mich das so draus da, das Erlebnis mit, was weiß ich, mit meiner Mutter oder mit dieser Partnerin oder was auch immer. Und heutzutage kann ich darauf reguliert reagieren. Das ist, glaube ich, sehr viel wert, sich selber eigentlich seine eigene Geschichte zu schreiben in diesem Sinn. Und es geht auch ein bisschen das Thema, das wir auch schon hatten in dieser Sendereihe. Krise aus Lebensabschnitt und aus Chancen. Ich glaube, das sind beides sehr wichtige Sachen, die man sich immer mal wieder vor Augen führen muss. Wirklich, es sind Lebensabschnitte. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, wenn eine Krise nach der anderen kommt und wir hatten das beide, glaube ich, ein bisschen zu weit gehabt. Also, ich hatte das irgendwie Nahtoderfahrungen, nachher Mutter, die wahnhaft wird und durchdreht und sich gegen mich dreht. Und dann kommt Multiple Sklerose und dann die eigenen psychischen Zerfallsprozesse. Und da ist man auch im Moment, denkt man sich, mein Leben ist einfach eine Krise. Aber stimmt nicht, weil nachher kann ich Texte nachlesen von dieser Zeit oder ich kann mehr auf YouTube auf der Bühne anschauen und sehen, das waren ja absolut wunderschöne Momente, wo ich eben komplett enthusiastisch war. Und die sind auch wichtig.
Genau, und wenn du sagst wichtig, dann sind wir auch wieder bei Wortwurzeln von Krise. Krise ist eigentlich vom Wort krinein im Griechischen unterscheiden und auch entscheiden. Es werden zwei Sachen voneinander geschieden, oder? Und dort, dass eine Krise eigentlich Entscheidung ist. Vielleicht nicht eine bewusste, man entscheidet vielleicht nicht einmal selber unbedingt, aber es entscheidet sich in einer Krise auch ganz wortwörtlich etwas. Etwas muss dann anders werden. Es geht in die eine oder in die andere Richtung. Es ist die Watershed.
Der Scheidenweg. Das ist ein schöner Opeth. Album von Opeth können wir sehr empfehlen.
Ja, unbedingt Watershed hören. Ja.
Genau. Aber ja, absolut. Das ist eben das mit dem bewussten Umgang mit der Krise. Nachher, ja, bewusst entscheiden, statt unbewusst oder die äußeren Kräfte zu entscheiden. Auch wenn man natürlich gleichermaßen, wie wir schon gesagt haben, natürlich immer äußere Kräfte hat, aber zumindest, dass man sich dann bewusst wird, vielleicht auch. Ich glaube, dort ist vielleicht auch der Ursprung von einer gewissen Gelassenheit, die ja sehr oft erwähnt wird und wirklich auch wichtig ist.
Gelassen, dort ist ja das Lassen drin. Oder man kann einen gewissen Teil einfach, kann man, muss man, darf man auch abgeben an Verantwortung, an Einfluss. Und das ist im Positiven wie im Negativen so. Also, wenn man in Bezug auf Schuldgefühl zum einen, was man entwickeln könnte, und auch auf Erfolg oder eben auf gelingende Gedichte, dass man dort nachher eben auch nicht irgendwie in eine snobistische, selbstherrliche Beweihräucherung irgendwie reinkommt, sondern sagt, das ist einfach gelungen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch nicht so kultiviert wird, eigene Erfolge neutral zu benennen. Also, es ist doch immer erstaunlich, wie das in Schulzeit aber sich schon zeigt, mein Bild ist mega grusig. Irgendwie so. Wenn man von anderen hören, es ist mega schön, es ist doch super und so. Und es kommt echt praktisch nie vor, dass jemand sagt, hey, schau mal, das Bild ist mir jetzt aber mega gelungen. Das kommt irgendwie praktisch nicht vor. Ich habe das nie erlebt. Und ich glaube einfach, das kann ich sagen. Es ist mir gelungen. Ich habe meinen Anteil daran, aber es ist einfach nur ein Anteil daran. Das Zusammenspiel hat sich jetzt einfach günstig ergeben.
Ja, das ist definitiv so. Man tut, glaube ich, sehr stark eben wirklich auch das eigene Schaffen eigentlich durch das Betonen. Oder im Allgemeinen tun wir das ja sehr stark an. Das habe ich geschaffen. Mhm. Und zwar zu 100% jeder Sekunde. Aber wie du sagst, eben, es sind einfach auch zum Teil glückliche Zusammenfälle, die das ergeben mit Kunst. So. Ja, Grund, warum es sehr viele Bands zum Beispiel auch vielleicht nur ein Album haben, das super ist und der Rest ist so, weil halt alles genau richtig gefallen ist in dem Moment, wo es eben gelungen ist.
Also nimmt dem aus der Verantwortung raus, genau das kann immer zu reproduzieren, immer super zu sein, aber es lässt einem selber auch zu sagen, das ist jetzt eben wirklich auch gut gewesen. Und es war mein eigenes gewesen, aber ich nehme es nicht 100% auf meine Kappe. Ich bin beteiligt daran. Das ist, glaube ich, sehr gesungen und ich glaube auch realistisch und gesungen Zugang zu Krisen und Erfolgen.
Ja, absolut. Und in diesem Kontext kommt noch ein Song. Wenn wir gerade Krise hatten, ein wunderschöner Song, den mir der Demo gerade vor kurzem vorgestellt hat, von Corey Wong, ein super Funk-Gitarrist. Der Song heisst eben «Crisis».